Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Glassplitter oder Plastikteile in der Packung, eine falsche oder vielleicht allergene Zutat, Belastung mit Mikroben. Es gibt viele Gründe, warum ein Lebensmittel oder ein anderer Bedarfsgegenstand zurückgerufen werden muss. Wer auf dem Laufenden bleiben will, kann die Seite lebensmittelwarnung.de aufsuchen. Der Betreiber, das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, will die Warnungen künftig leichter zugänglich machen. Mehr dazu gleich. Außerdem heute im Programm eine große Umfrage der Vereinten Nationen zum Klimaschutz, der Vorrang der Erdverkabelung beim Leitungsausbau wackelt und Elektroautos, die als Speicher das Stromnetz stabilisieren können. Zum Schluss der Verbrauchertipp: Wohin mit alter Kleidung? Das ist das Thema. Tiefgefrorene Froschschenkel mit Rückständen nicht zugelassener Antibiotika, Saiblingsfilets, die möglicherweise mit Listerien kontaminiert sind, Lederhandschuhe mit erhöhten Werten von Chrom und Hähnchenschnitzel, verunreinigt mit Sesam, das Allergien auslösen kann. Auf der Seite lebensmittelwarnung.de findet sich auch heute eine unappetitliche Mischung von Produkten, die man besser nicht verzehren oder benutzen sollte. Doch weitaus die meisten Warnungen sind für die meisten Menschen uninteressant, denn sie haben das Produkt gar nicht gekauft und haben es auch gar nicht vor. Der Betreiber der Seite, das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, will jetzt dafür sorgen, dass Informationen demnächst oder ab sofort sogar zielgenauer und aktueller kommen, unter anderem per App. Was genau geplant ist und was das Amt schon umgesetzt hat, das hat Dieter Nürnberger für uns zusammengetragen.
Da sehen Sie als erstes ein Foto, da haben wir großen Wert drauf gelegt. Dann die Produktbezeichnung ist ganz wichtig, auch die Verpackungseinheit und die Mindesthaltbarkeitsdaten. Wir haben den Hersteller oder Inverkehrbringer angegeben und den Grund der Meldung. Das ist in dem Fall ein Fremdkörper, es können Fremdkörper im Produkt sein.
Jan Hoffbauer, er ist Leiter des Referats Waren- und Informationssysteme beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, ist zufrieden. Denn das überarbeitete Portal Lebensmittelwarnung soll einfach und schnell über aktuelle Lebensmittelrückrufe informieren. In diesem konkreten Fall geht es um ein verpacktes Sandwichbrot, welches vom Hersteller zurückgerufen wurde. Seit 13 Jahren gibt es das Portal und die neue Version wurde grundlegend überarbeitet. Sie bietet den Nutzern nun auch eine Smartphone-App mit Push-Nachrichtenfunktion und zudem können Produktrückrufe auch per E-Mail abonniert werden. Als das Portal 2011 startete, wurden dort 75 Warnmeldungen veröffentlicht. Im vergangenen Jahr waren es bereits 310, somit viermal so viel, sagt Friedel Kramer, der Präsident des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit BVL. Dafür sieht er vor allem zwei Gründe.
Zum einen haben sich die Analyse- und Testmethoden deutlich verbessert, sodass heute auch geringste Verunreinigungen beispielsweise schon entdeckt werden können. Zum anderen zeigt es, dass immer mehr Unternehmen öffentliche Rückrufe als Teil eines verantwortungsvollen und transparenten Qualitätsmanagements und gelebter Lebensmittelsicherheitskultur ansehen.
Auf dem Portal Lebensmittelwarnung veröffentlichen die Bundesländer und das BVL Produktrückrufe von Unternehmen. Die neue Version erleichtert das Navigieren. Durch Such- und Filterfunktionen etwa sollen sich Nutzer schneller zurechtfinden können. Viele Verbraucherorganisationen hatten seit langem schon eine Überarbeitung des Portals gefordert, beispielsweise Foodwatch. Dass Warnmeldungen nun schneller und direkter per Smartphone zur Verfügung gestellt werden, wird deshalb begrüßt. Doch Kritik bleibt. Foodwatch-Sprecher Dario Samadi sagt, dass bei Rückrufen und Warnungen von Lebensmitteln so viele Menschen wie möglich erreicht werden sollten. Also auch direkt am Verkaufsort, dort, wo die Waren gewöhnlich in Verkehr gebracht werden.
Und zwar im Supermarkt. Und da sind die Handelsketten in der Verantwortung. Die müssen dafür sorgen, dass nicht nur für Eigenmarken, sondern auch für Fremdmarken diese Rückrufe ausgehängt werden, dass sie am schwarzen Brett hängen, in den Regalen, aber auch auf den sozialen Medien zu finden sind.
Und selbst die beste App könne grundsätzliche Probleme der Lebensmittelüberwachung nicht lösen, sagt Dario Samadi. Denn ob es zu Rückrufen komme, sei in erster Linie Sache der Unternehmen. Und da sei weiterhin doch Skepsis angebracht, so der Foodwatch-Sprecher.
Wenn die Unternehmen was finden, dann müssen sie erstmal schauen, ist das Problem, was wir hier haben, gesundheitsgefährdend? Also gibt es hier einen Grund, die Öffentlichkeit auch darüber zu informieren? Und hier ist es ganz oft eine Abwägung. Und das ist natürlich auch in den Chefetagen immer eine Abwägung zwischen, wollen wir jetzt die Öffentlichkeit informieren? Vielleicht befürchten wir auch einen Reputationsverlust. Oder wollen wir den Verbraucherschutz hier ernst nehmen? Und da glauben wir, dass ganz oft sich gegen einen Rückruf entschieden wird, dass es oftmals auch ein Rückruf angebracht wäre, aber er nicht stattfindet.
Der Verbraucherzentrale Bundesverband kritisiert beispielsweise, dass viele Warnmeldungen über das Portal zumindest bisher, so wörtlich, zu spät und zu lückenhaft erfolgt seien. Deshalb Foodwatch ergänzend fordert, dass auch die Behörden verpflichtet werden müssten, sämtliche Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen konsequent zu veröffentlichen. Derzeit seien mehr als 400 Landkreise für die Kontrollen zuständig. Hier müsse beispielsweise auch das Personal aufgestockt und Prozesse gestrafft werden. Der Lebensmittelverband Deutschland begrüßt ebenfalls die Weiterentwicklung des Portals Lebensmittelwarnung. Und die Betreiber hoffen nun erst einmal, dass Verbraucherinnen und Verbraucher das erweiterte Informationsangebot auch annehmen. Denn viele Verbraucherschützer haben die Vermutung, dass die Bekanntheit des Portals noch deutlich steigerbar sei.
Über das Verbraucherportal lebensmittelwarnung.de war das ein Beitrag von Dieter Nürnberger. Bei uns in Deutschland ist der Klimaschutz in der öffentlichen Aufmerksamkeit ziemlich weit nach hinten gerutscht. Dabei gab es gerade in den vergangenen Monaten einen Hitzerekord nach dem anderen, wenn auch weltweit und nicht so sehr bei uns. Viele Menschen scheinen die Bedrohung durch die Erwärmung nicht so schlimm zu finden. Manche fühlen sich sogar durch die Maßnahmen dagegen in ihrem Wohlstand bedroht. Denn klar, Klimaschutz kostet zumindest anfangs Investitionen etwa in eine Wärmepumpe. Weltweit ist die Stimmung dagegen völlig anders, gerade in ärmeren Ländern, wo die Hitze immer wieder lebensbedrohlich wirkt. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen hat dazu jetzt eine groß angelegte Umfrage veröffentlicht. Antje Passenheim mit den Einzelheiten.
Noch niemals hat der Klimawandel die Menschen offenbar so beschäftigt. 4 von 5 Befragten auf der ganzen Welt belastet die Sorge über die Erderwärmung schwer. Die Umfrage der Vereinten Nationen fördere eine klare Botschaft zutage, sagt der Chef des UN-Entwicklungsprogramms Achim Steiner.
Was für mich das Erstaunlichste war, dass über 80% der Befragten weltweit ihre Erwartungen ausdrücken, dass ihre Regierung, ihre Wirtschaft, ihre Gemeinden und Bürgermeister mehr zum Klimawandel tun müssen.
Das sei vor allem mehr Tempo bei der Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien. Den meisten sei klar, dass die Länder dies nicht im Alleingang stemmen könnten, sagt Steiner.
86% der Befragten weltweit waren der Meinung, dass Länder und Regierungen ihre Konflikte, ihre Unterschiede beiseite legen müssen, um beim Klimawandel stärker zusammenzuarbeiten. Ein so eindeutiges Signal hatte, glaube ich, keiner erwartet.
Das Klimavotum des UNDP in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford ist die größte Umfrage zur öffentlichen Meinung über den Klimawandel, die es jemals gegeben hat. 75.000 Befragte aus 77 Ländern stehen dabei für einen Großteil der Weltbevölkerung. Sie würden den Handlungsdruck sehen, sagt der ranghöchste deutsche UN-Diplomat.
Ich glaube, wir leben heute in einer Welt, wo wir nicht mehr über Klimawandel als ein Zukunftsphänomen sprechen, sondern Menschen erleben es entweder selber tagtäglich irgendwo auf der Welt oder durch Nachrichten, durch Berichte sehen wir, dass Trockenheit, Überschwemmungen, extreme Wetterverhältnisse inzwischen Millionen von Menschen betreffen.
Die Umfrage ergab, dass die Bevölkerungen von 20 der weltweit größten Klimaverschmutzer stärkere Maßnahmen befürworten, darunter die USA, Russland, China und Deutschland. In vielfacher Weise fühlten sich die Menschen von ihrer jeweiligen Regierung nicht genug in puncto Klimaschutz unterstützt.
In einigen Ländern, nicht zuletzt auch in Deutschland, ist schon mal eine Erkenntnis und auch ein Anerkennen der vielen klimarelevanten Entscheidungen, die in den letzten Jahren, oder man kann schon fast sagen, 2, 3 Jahrzehnten getroffen worden sind. Und trotzdem erleben wir auch diesen Sommer wieder und im letzten Jahr und in den Jahren davor, wie verletzlich wir geworden sind in einer Zeit, in der Klimawandel eben nicht mehr etwas ist, was sozusagen Science Fiction ist.
Unter den befragten Deutschen drängen besonders Frauen auf mehr und raschere Klimaschutzmaßnahmen. Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage zeigten, die breite Mehrheit der Menschen sei sich überraschend einig darüber, dass Politik und Wirtschaft schneller handeln müssten, sagt UNDP-Chef Achim Steiner.
Klimawandel ist nicht nur etwas, was mit CO2-Emissionen zu tun hat oder mit neuen Technologien oder mit Elektromobilität. Es hat mit den Arbeitsplätzen zu tun, mit Einkommen, mit Kosten, die Menschen tragen. All das wird in der Politik manchmal auch, würde ich mal sagen, instrumentalisiert. Und das spaltet Menschen, das spaltet auch Gesellschaften.
Die Angst vor wirtschaftlichen Veränderungen sei nachvollziehbar. Doch oft basiere sie auch auf Desinformation, sagt Steiner. Und er verweist auf Erfolgsgeschichten. Einige Länder in Afrika und Lateinamerika produzieren heute über 90% ihres Stroms mit erneuerbaren Energien. Vor 10 Jahren sei das unvorstellbar gewesen.
Über eine weltweite Umfrage zum Klimaschutz war das ein Beitrag von Antje Passenheim. Und an dieser Stelle eine Meldung: Die Wahrscheinlichkeit tödlicher Hitzewellen, wie sie Ende Mai und Anfang Juni die USA, Mexiko und Zentralamerika erlebt haben, ist durch die Klimaerwärmung 35 Mal größer geworden. Diese Einschätzung gab die Forschungsgruppe World Weather Attribution bekannt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die extremen Temperaturen, die in diesen Regionen in diesem Zeitraum erreicht wurden, wiederholen, sind demnach 4-mal größer als noch vor 25 Jahren. World Weather Attribution untersucht regelmäßig die Zusammenhänge zwischen Extremwetterereignissen in der Welt und der Klimaerwärmung. Hitzewellen hat es zwar immer gegeben, doch der Klimawandel, verursacht durch ein Jahrhundert der massiven Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas, lässt sie heftiger und häufiger werden. Durch die Hitze sterben weltweit mehr Menschen als durch Wirbelstürme und Überflutungen. Zu unserem nächsten Thema. Der Wind weht und die Windräder stehen still. So etwas ist immer wieder zu beobachten und das kann mit dem Mangel an Stromleitungen zu tun haben. Die Windräder müssen abgeregelt werden, weil der Strom nicht zu den Verbrauchszentren transportiert werden kann. Länder wie Bayern, Baden-Württemberg und auch Sachsen haben nur wenige Windräder und für den Transport aus dem Norden fehlt es an Leitungen. Das hat mit langen Genehmigungsverfahren und Einsprüchen vor Ort zu tun und zur Beschleunigung gibt es jetzt einen Vorrang für unterirdische Kabel. Der Nachteil: Die sind sehr teuer. Jetzt könnte der Vorrang für unterirdische Kabel gekippt werden und wieder mehr überirdische Leitungen gebaut werden. Ralf Geißler dazu.
Über die Energiewende wird ja viel geschimpft. Stefan Kapferer findet, so schlecht laufe es nicht. Der Geschäftsführer des ostdeutschen Stromnetzbetreibers 50 Hertz sagt, durch seine Leitungen fließe inzwischen zu 3/4 Ökostrom. Der Ausbau gehe voran, trotzdem sieht auch er ein Problem: die immensen Kosten für den Netzausbau. Kapferer plädiert deshalb dafür, Höchstspannungsleitungen wieder als Freileitungen zu planen und nicht als Erdkabel.
Also wir gehen davon aus, dass dieses bis zu 20 Milliarden Euro einspart. Das ist eine gewaltige Summe Geld. Ja, der Netzausbau insgesamt kostet 300 Milliarden, aber auch von 300 Milliarden sind 20 Milliarden Einsparungen eine gewaltige Summe. Und das wirkt direkt entlastend für die Stromverbraucher, weil die Netzentgelte dann niedriger sind.
Nun haben einst ganze Landstriche gegen sogenannte Monstertrassen gekämpft. Nur deshalb hat die Politik einst einen Vorrang für Erdkabel ins Gesetz geschrieben. Doch weil die Energiewende immer teurer wird, schwenkt sie nun um. Sachsen plädierte im Bundesrat dafür, wieder vorrangig Freileitungen zu bauen. Sachsen-Anhalt unterstützt diesen Kurs. In Thüringen, wo die Proteste gegen die Leitungen einst besonders groß waren, wirbt das Energieministerium für eine Sowohl-als-auch-Lösung.
Je nach Verhältnissen vor Ort sollte entschieden werden, ob Freileitung oder Erdkabel sinnvoller und wirtschaftlicher ist. Da braucht es keinen einseitigen Vorrang für die eine oder andere Variante.
Tatsächlich stehen bereits genehmigte Erdkabel wie der Südostlink nicht zur Disposition. Es wäre zu aufwendig, sie noch einmal neu zu planen, sagt der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller. In Frage kämen Freileitungen für den sogenannten Nordwestlink, den Südwestlink sowie den Ostwestlink zwischen Niedersachsen und Sachsen.
Das sind neu geplante Leitungen, die auch Offshore-Wind mit transportieren würden. Und die sind gerade im Planungsstadium. Auch damit haben wir schon begonnen. Also ein optimaler Zeitpunkt für diese Diskussion wäre eigentlich der letzte Herbst gewesen. Aber die Politik ist natürlich frei, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Es wäre nur gut, wenn das bis zur Sommerpause klar wäre. in die eine oder andere Richtung.
Offen bleibt die Frage, wie viele Überlandleitungen die Republik überhaupt braucht. Momentan wird unter der Annahme geplant, dass der Strombedarf massiv steigt, wegen Elektroautos und Wärmepumpen. Doch wie viel Strombedarf tatsächlich entsteht, sei unklar, sagt Stefan Kapferer von 50 Hertz.
Steigt der um das 2,5- oder 3-fache, wie das in manchen Prognosen abgeschätzt wird für 2045 im Vergleich zu heute? Oder verdoppelt er sich vielleicht nur? Das klingt nach einem nur marginalen Unterschied. Der ist aber nicht marginal, ganz klar. Verdoppelt sich der Stromverbrauch nur und verdreifacht sich nicht, brauchen Sie deutlich weniger Netzausbau. Und deswegen plädiere ich sehr eindringlich dafür, immer sehr genau hinzuschauen auf die faktischen Trends.
Dieses Hinschauen ist Aufgabe der Bundesnetzagentur. Sie plant das Netz auf Jahre im Voraus, bevor es dann in vielen bürokratischen Schritten bewilligt wird. Diese Verfahren dauerten früher ermüdend lange. Das, resümiert 50-Hertz-Manager Kapferer, habe sich in den vergangenen Jahren aber deutlich verbessert. Das Bürokratieproblem sei doch deutlich kleiner geworden.
Ein Beitrag von Ralf Geißler. Wer ein Elektroauto fährt, kann sich den Weg zur Tankstelle meistens sparen. Laden geht per Wallbox zu Hause oder auch beim Einkaufen nebenbei. Ganz moderne Wallboxen können noch mehr. Sie können das Auto auch entladen und damit einen Beitrag zur Stabilisierung des Stromnetzes leisten. Attraktiv kann das sein, wenn die Energieversorger die Einspeisung aus der Autobatterie vergüten oder auch wenn der Strom im Hausnetz verbraucht wird. Künftig soll das der Standard werden, allerdings hakt es noch an einigen Stellen. Klaus-Martin Höfer hat sich für uns danach erkundigt.
Beim kleinen elektrisch betriebenen Nissan Leaf steht es schon seit etlichen Jahren in den Unterlagen, dass er es kann. Und auch beim größeren Hyundai Ioniq ist es möglich. Diese Autos können den Strom, der eigentlich zum Fahren geladen wurde, auch wieder abgeben. Der Hyundai kann mit dem Autoakku Werkzeuge wie Bohrmaschinen oder Sägen mit Strom versorgen. Eine technische Lösung, die sich Vehicle-to-Device nennt. Und dann gibt es noch weitere Stufen, erläutert Matthias Vogt vom ADAC.
Die nächste Stufe ist, wenn ich mein Haus mit Strom aus dem Auto betreiben will. Das nennt sich Vehicle-to-Home. Und die dritte Stufe bedeutet, ich schleife quasi die Energie durchs Haus durch und gehe ins Stromnetz, also Vehicle-to-Grid.
Was bei allen diesen Stufen gewährleistet sein muss, der Gleichspannungsstrom des Autos muss in Wechselspannungsstrom umgewandelt werden, um ihn mit den üblichen Verbrauchsgeräten, zum Beispiel im Hausnetz, zu nutzen. Denn das Stromnetz im Haus funktioniert mit Wechselspannung, das im Fahrzeug mit Gleichspannung. Jedes Mal, wenn Strom zwischen dem Autoakku und einem Stromverbraucher außerhalb des Fahrzeuges oder dem Hausnetz fließen soll, muss er also umgewandelt werden. Matthias Vogt.
Diese Umwandlung kann zum einen entweder im Fahrzeug stattfinden, dann brauche ich ein bidirektionales Onboard-Ladegerät, dann erfolgt diese Stromwandlung im Fahrzeug und es kommt Wechselstrom aus der Ladesteckdose, die dann ins Stromnetz weitergeleitet wird. Und die andere Lösung, das ist die Gleichstromseite, das heißt, aus dem Fahrzeug wird auch Gleichstrom entnommen und dann an einer bidirektionalen Gleichstrom-Wallbox umgewandelt in Wechselstrom fürs Stromnetz.
Das heißt, entweder ist etwas im Auto integriert, das den Strom umwandelt, oder in der Ladestation außerhalb des Fahrzeuges.
Das sind zwei grundunterschiedliche Lösungsansätze und es ist auch heute noch nicht klar, welcher von den Ansätzen vielleicht sich durchsetzen wird oder werden beide parallel existieren in Zukunft.
Nicht nur bei dieser Frage unterscheiden sich aktuell Fahrzeuge, die Strom laden und Strom nach außen abgeben können. Auch die sonstige Technik ist nicht unbedingt kompatibel, zum Beispiel zwischen Nissan Leaf und Hyundai Ioniq. Der ADAC hat dazu eine Liste zusammengestellt, bei der schnell deutlich wird, dass es keine einheitliche Technik gibt. Verwendet werden auch unterschiedliche Stecker, um ins Hausnetz zu kommen. Zum Teil sind dies eigene Konstruktionen des Autoherstellers. Dazu gehören dann wieder darauf abgestimmte Wallboxen. Eine eigene Lösung hat der VW-Konzern kürzlich präsentiert. Er ist laut ADAC der einzige deutsche Hersteller, der bidirektionales Laden ermöglicht, allerdings auch nur für spezielle Fahrzeuge. Matthias Vogt.
Es kann natürlich sein, ich kaufe jetzt ein System, das von einem Fahrzeughersteller in Kombination mit einem Wallbox oder Speicherhersteller beworben wird. Aber wenn ich dann in 3 Jahren vielleicht mein Fahrzeug wechsle, kann es sein, es ist nicht mehr mit dem kompatibel. Und dann habe ich eine sehr teure Investition gemacht, die ich dann nicht mehr nutzen kann. Also die Kompatibilitäten untereinander, die sollten auch noch abgewartet werden.
Im Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik in Kassel spielen Ingenieure Versuchsanordnungen für bidirektionales Laden durch. Testen zum Beispiel, wie stark Kriechströme fließen dürfen, welche Grenzwerte jeweils dafür gelten sollten. Im Moment geht es vor allem darum, sichere Systeme zu entwickeln, die ohne einen Transformator auskommen. Dies würde E-Autos, die rückspeisefähig sind, wie es die Ingenieure nennen, sehr viel kostengünstiger machen, sagt Marco Jung vom Kasseler Fraunhofer-Institut.
Was da Knackpunkte aktuell sind, dass ich natürlich eine komplexere Schaltungsstruktur haben muss, um den bidirektionalen Leistungsfluss darzustellen. Wenn ich jetzt auch rückspeisefähig bin, muss ich quasi auch dieselben Standards einhalten wie ein Einspeiser, wie eine Photovoltaikanlage. Und das benötigt natürlich viel mehr technologische Anforderungen.
Und dies heißt erstmal, dass die Bauteile vergleichsweise teuer sind. Ziel der Forschung ist es daher auch, bidirektionales Laden erschwinglicher zu machen und dabei weiterhin die Sicherheit und die Stabilität für das Stromnetz im Haus zu gewährleisten. Dass bidirektionales Laden grundsätzlich funktioniert und sinnvoll ist, steht für Jung außer Frage. Der Autoakku als ein zusätzlicher Stromspeicher gerade im Winter könnte zum Beispiel auch helfen, die Wärmepumpe im Eigenheim zu betreiben und dafür weniger Strom von außen beziehen zu müssen. Was allerdings die derzeitigen Möglichkeiten des bidirektionalen Ladens anbelangt, ist Matthias Vogt vom ADAC noch skeptisch.
Wer gerne jetzt in diese Richtung schon etwas kaufen möchte, Bidirektionalität realisieren möchte, dem rate ich eher, lieber noch etwas abzuwarten. Man sollte sich aber nicht der Illusion hingeben, dass man da besonders wirtschaftlich unterwegs ist.
Über neue Methoden zum Autoladen und Entladen war das ein Beitrag von Klaus-Martin Höfer. Und noch eine Meldung: Desinfektionsmittel dürfen nicht mit der Bezeichnung hautfreundlich beworben werden. Das entschied der Europäische Gerichtshof. Nach Auffassung der Richter in Luxemburg ist eine solche Angabe irreführend, da sie nicht nur schädliche Nebenwirkungen relativiert, sondern auch glauben lassen könnte, dass das Produkt für die Haut von Nutzen sei. Anlass war eine Klage von Verbraucherschützern in Deutschland gegen die Drogeriemarktkette DM, die ein ökologisches Universal-Breitband-Desinfektionsmittel mit der Kennzeichnung hautfreundlich und bio angeboten hatte.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Billigangebote verführen zum unüberlegten Kauf. Immer mehr Kleidung wird weggeworfen, obwohl sie nur wenige Male oder gar nicht getragen wurde. Und häufig sieht sie auch schon nach wenigen Wäschen nicht mehr aus wie neu. Wer Kleidung aussortiert, steht vor der Frage, wohin damit? Zum Second-Hand-Händler, in die Altkleidersammlung und wenn ja, in welche oder in den Container? Dazu der Verbrauchertipp von Tobias Volke.
Alles in einen Sack gepackt und ab damit durch die Luke. Der Altkleidercontainer erlöst uns von Kleiderbergen, die seit Ewigkeiten ungetragen, aber zu schön zum Wegwerfen sind. Aber was ist dran an dem Vorwurf, unsere Kleiderspenden überschwemmten fremde Märkte im globalen Süden und würden dort zum Problem für die lokale Textilindustrie? Und andere Berichte handeln von gigantischen Textilmüllbergen, bestehend aus unserer gespendeten Kleidung. Auch das Deutsche Rote Kreuz verkauft seine Kleiderspenden teils global weiter. Zu der Kritik sagt Linda Bergmann, Referentin für soziale Hilfen beim DRK.
Ich denke, dass die Bedenken auch grundsätzlich ernst genommen werden müssen, teile aber die pauschale Kritik am Altkleiderhandel nicht. Untersuchungen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass das Thema Export von Altkleidung deutlich vielschichtiger ist. Also ich verweise da gerne auf Publikationen des Dachverbandes Verwertung.
Dort heißt es, dass vielmehr andere Faktoren für den Niedergang der lokalen Textilindustrien verantwortlich seien. Trotzdem sei es nicht ganz ausgeschlossen, dass die Kleidung dort einfach auf dem Müll landet. Und das nach einem langen und emissionsintensiven Transportweg. Wer dem Container dennoch einen Besuch abstattet, sollte auf verschiedene Dinge achten, so Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Dass man das nicht irgendwo hinwirft, weil da gibt es sozusagen auch Wildsammlungen und solche, die sozusagen nicht sehr seriös agieren. Dafür gibt es dann eigene Siegel, wo man sich dann, wenn man schon bei dieser Stufe der Verwertung landet, wenigstens daran orientieren sollte.
Drei dieser Siegel gibt es in Deutschland: BVSE, DZI und Verwertung. Außerdem sollte der Anbieter unter deutscher Adresse und Festnetznummer erreichbar sein. Es gibt durchaus schwarze Schafe. Als seriös gelten Hilfsorganisationen oder die lokale Abfallbehörde. Für Tristan Jorde steht der Altkleidercontainer aber ganz hinten in der Rangordnung.
Die Nummer 1 wäre natürlich wie immer vermeiden, heißt weniger kaufen. Die zweite Nummer wäre lange tragen, heißt auch reinigen, reparieren lassen. Dann sozusagen der nächste weitere Kreis wäre im Verwandten- und Freundeskreis, in Kleidertauschpartys, was auch immer. Ja. Und erst wenn das alles, dann komme ich sozusagen noch zu den Sammlungen, die bei den diversen anerkannten Stellen wie Rotes Kreuz oder in den Stadtteilzentren oder zum Teil auch bei den Kirchen angesiedelt sind. Und dann komme ich erst sozusagen zum anonymen Altkleidercontainer.
Lokale soziale Einrichtungen oder Kleiderläden geben die Kleidung dann meist an Bedürftige in der Umgebung weiter. Was den Weiterverkauf an Secondhand-Läden oder in die Ferne angeht, sagt Linda Bergmann vom DRK.
Dass auch Kleidungsstücke, die nicht direkt in unseren Kleiderläden weiterverkauft werden, trotzdem einem guten Zweck zugutekommen. Also der Erlös fließt dann direkt in die Finanzierung von anderen sozialen Projekten oder auch gemeinnützige Projekte, meistens dann auch lokal in der Nähe.
Der ultimative Tipp ist und bleibt aber, den eigenen Konsum einzuschränken und so für weniger Fluktuation im Kleiderschrank zu sorgen.
Mit dem Verbrauchertipp von Tobias Volke geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören. Im Deutschlandfunk kommen gleich die Informationen am Mittag mit Moritz Küpper und es geht unter anderem um die Migrationspolitik.